Fallout 3 und Half-Life 2 ist auch dabei. Und du denkst, das ist so dumm, das geht nicht mehr. Da kommt doch schon die nächste Folge, aber bitte sehr. Anschluss 2 gegen Halo Reach. Manche Duelle sind echt ne Bitch. Und beim nächsten Sportvergleich bin ich echt raus. Wem mach ich denn da was vor? Ahaha.
Ich hör Last Game Standing, den Podcast. Der Schiffer und der Alp, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig, aber ich hör trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah. Alf und Schäfer, yeah, yeah, yeah. Alf und Schäfer.
Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing, zur 7. Staffel, in der wir uns im Achtelfinale befinden. Und wir suchen das beste Strategiespiel aller Zeiten. Heute tritt an StarCraft Brood War gegen Siedler 2. Und StarCraft Brood War wird vertreten von meinem Kontrahenten und trotzdem Freund Christian Alt.
Hallo, genau. Und du machst die Siedler
2. Ich mach die Siedler 2. Ich habe einen sehr schlechten Tag heute. Es regnet draußen. Corona ist noch nicht vorbei. Ich habe eine bittere Niederlage einstecken müssen, obwohl ich mich sehr
aber so richtig.
Ja, obwohl Steiners Angriff noch kam und ich mich wirklich um Meme-Magie bemüht habe. Zwei Tage habe ich, naja gut, so viel nicht, aber ich habe an diesem Video gesessen, aber es war am Ende leider umsonst. Aber das macht ja alles nichts, denn das Turnier geht ja weiter und heute habe ich ja mit Siedler 2 einen absoluten Favoriten hier in petto und muss mir da wenig Sorgen machen, dass ich nochmal mimetisch hier in die Auseinandersetzung eingreifen muss.
Ja, ist ja nur so, dass du gegen das erfolgreichste Strategiespiel aller Zeiten antrittst, ungefähr.
Genau. Naja, ich trete im Prinzip wieder an gegen, also ich meine, weißt du, bei Echtzeitstrategiespielen, da ist es für mich so wie mit so Toten Hosen-Alben. Hast du eins gehört, hast du im Prinzip alle gehört. Klar, da
ja,
hast du.
Ja, 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 spar dir das für gleich. Ich habe da schon Tunneldribbel oder wie nennt man das im Fußball? Ich würde dich da gleich untertunneln mit diesem dummen
genau,
Argument.
Genau, okay, da bin ich ja mal sehr gespannt auf dein Argument. Sehr wahnsinnig gespannt bin ich darauf. Okay, aber wir haben noch ein paar.
Wir müssen auch vorher noch was erzählen. Genau.
Ja, dann erzähl mal.
Ja, also das Erste, was wir erzählen müssen, ist, es geht um die Staffel. Ja, ihr könnt da gerade abstimmen, immer noch zu den Community Wildcards. Da haben wir bisher 58 Stimmen bekommen. Ich habe die Abstimmung dieses Mal nämlich in den Thread der Picks gepackt und ich habe die Vermutung, dass das ein paar Leute übersehen haben. Ich mache es beim nächsten Mal anders, okay? Ich wollte einfach mal ein paar neue Sachen ausprobieren. Ich wollte mich einfach mal hübsch machen, einfach mal schön machen, einfach mal was Neues und dann kommt hier so viel Kritik, das kann ich gar nicht mit umgehen. Nee, aber, also, beim nächsten
wieder.
Mal ist es anders.
Dafür hat Age of Empires 2 gewonnen.
Genau, aber dieses Mal ist es da in diesem Thread drin. Der Thread heißt auch Abstimmung Community Picks. Und es ist gerade tatsächlich sehr, sehr spannend. Also die Abstimmung läuft jetzt noch ein paar Tage. Bis Montag. Ne, bis in drei Tagen. Und im Moment liegt Jagged Alliance 2 vorne. Danach Battletech mit 13%. Crusader Kings 2 mit 13%. Heroes of Might and Magic mit 13%, Master of Orion 2 mit 13%, Panzergeneral mit 13%.
Ja. Aber es ist alles sehr geil. Also ich muss echt sagen, es sind alles sehr, sehr geile Picks. Also wirklich, es wird eine Bereicherung für diese Staffel sein, schon allein, weil dort nicht ein weiterer Toten Hosen-Song mit dabei ist. Wie findest du es eigentlich, dass ich in dieser Staffel nicht nur die Echtzeitstrategiespieler gegen mich aufbringe, sondern jetzt sogar dazu übergehe, die Toten Hosen-Fans gegen mich aufzubringen?
Es gibt Toten Hosen-Fans.
Ich weiß nicht, ich glaube, die Schnittmenge zwischen Echtzeitstrategie-Fans und Toten Hosen-Fans könnte beträchtlich sein. Doch,
nein,
das glaube ich,
glaub ich nicht.
Oh doch, das glaube ich schon. Nicht. Aber macht ja nichts.
Du meinst, weil selbe Ära.
Selbe
und so?
Ära, ja, genau. Das ist so, da haben die halt alle so, weißt du, eisgekühlter Bumbalunda vor sich auf den Lippen getragen und parallel halt C&C gespielt. So, weiß ich nicht. Okay, fangen wir.
Das klingt eigentlich nach einem ziemlich geilen Leben. Also,
damals war das Leben ja auch geil. Ja.
Ja. Genau, das war die erste Ankündigung. Genau, und noch die zweite. Wir wissen, dass es jetzt die letzten zwei Monate keine Bonusfolge bei Patreon gab. Wir wissen, dass es tut uns total leid, diese Corona-Scheiße ist halt wirklich, also erstmal soll es nicht so klingen wie eine Ausrede, es ist wirklich doof, wir wissen es, aber unsere Arbeitsleben sind einfach gerade echt schwierig geworden dadurch und auch irgendwie, also nicht nur vom Workload her, sondern auch bei mir, das kann ich auch ganz offen sagen, auch von so mentaler Kapazität, ich komme wirklich so mental zu sehr, sehr wenig im Vergleich zu früher. So, genau, also es ist nicht gerade einfach, aber wir wissen das und haben auch schon eine Lösung, nur verzögert sich diese Lösung.
Genau.
Genau, also wir arbeiten, es hat alles mit diesem 10-Euro-Tier-Poster-Dings zu tun. Das Poster kommt, es ist auch schon Auftrag gegeben, jetzt verzögert sich das auch noch ein bisschen, aber der, bei dem wir es in Auftrag gegeben haben, den finde ich wirklich fantastisch. Da könnte wirklich was Cooles bei rauskommen. Und unser Anliegen ist, dass das ein Poster ist, dass man sich komplett ohne Scham auch wirklich aufhängen kann. Das nicht zu gamey ist, sondern einfach nur cool.
Genau. Und auch was die Bonusfolgen angeht, also die Situation ist zurzeit echt schwierig. Das muss man einfach sagen, diese Corona-Situation. Und wir wollen dann halt auch nicht so irgendwie zwischen Tür und Angel euch da irgendwie so eine Folge vor die Füße vomitieren, sondern wir wollen ja den Qualitätsanspruch, den ja sich Last Game Standing über all die Monate erarbeitet hat, nicht jetzt nur wegen Corona unterlaufen. Das heißt, vielleicht holen wir einfach diese Bonusfolgen dann einfach nach an einem Stück und dann eben in der gewohnten LGS-Qualität. Ich glaube, das ist für uns besser und das ist natürlich für euch da draußen auch besser.
Genau. Und wenn wir es nachholen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es wie so ein zusammenhängendes Event ist, dass wir einfach ein größeres Thema nicht in der Staffel abhandeln, sondern in ein paar Bonusfolgen, die aber zusammengehörig sind, dass man dann das genießen kann.
Also wir denken darüber nach, wir haben das nicht vergessen. Wir werden eine Lösung vorstellen. Genau. Jetzt kommen wir zum heutigen Duell.
Und es ist ein super spannendes Duell, tatsächlich. Also nicht nur, weil Siedler 2 gegen StarCraft Brood War antritt, nicht nur, weil StarCraft Brood War eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten ist, sondern auch für mich, als jemand, der StarCraft verteidigt, es ist eine sehr merkwürdige Situation, weil ich vor 2 Wochen erst Siedler 2 wieder angefangen habe zu spielen und da sehr tief drin stecke gerade tatsächlich. Und sobald du mir jetzt hier mit so einem halbgaren Argument kommst, warum Siedler 2 das bessere Spiel ist, kann ich das so volleymäßig zurückhauen und einfach sagen, nein.
Ah, das ist natürlich sehr raffiniert. Das ist sehr raffiniert von dir. Spielst du das Remake? Oder spielst du die ursprüngliche Version?
Ich habe bei Uplay, ich hab inzwischen so fast jeden Dienst, den es gibt. Ich habe Game Pass, ich habe Uplay Plus, ich habe EA Access oder wie das Ding heißt, Origin Access Dings. Und ich spiele da die Originalversion von Siedler 2, aber eben so, dass man das mit entsprechender Grafik irgendwie, also dass es hier auf meinem Monitor okay aussieht und nicht in 640
abläuft. Das ist ja eine der größten Enttäuschungen, gesamten Computer Spielgeschichte, dass sich dieses Remake so schlecht verkauft hat, dass es nicht fortgeführt worden ist. Es gab ja dieses 10 Jahre danach Remake und das hat sich...
Das war nicht scheiße.
Ja, das war okay, das war in Ordnung und hat aber nur ein Viertel der Verkäufe erzielt, mit denen Ubisoft damals gerechnet hat.
Ja, es kommt ja immer darauf an, mit welchen Verkäufen
rechnen. Ich weiß es auch nicht, aber auf jeden Fall war es halt eine Enttäuschung. Die wollten ja damals, was ja auch eine komische Idee ist, ne? Die wollten damals quasi zweigleisig fahren. einmal sozusagen so Classic-Editionen mit dem alten Regelsystem von Siedler, wenn man so möchte, und dann halt quasi die neuen Siedler, so wie man die halt jetzt heute kennt. Das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Aber gut, sehr schade, aber es war kein Zufall, dass sie sich Siedler 2 ausgesucht haben, weil Siedler 2 in dieser Serie als, glaube ich, schon so das herausragendste, als der herausragendste Teil gilt unter Fans. Und wenn du es gerade gespielt hast, kannst du eigentlich sehr gut erklären, was man dort tut, oder, Christian? Und was die Neuerungen
genau,
sind,
also
kannst du Neuerungen erklären, aber da müsstest du ja das Alte auch gespielt haben, um das
Nee. Also für mich, das erste Siedler verdränge ich auch immer, das existiert für mich gar nicht. Für mich existiert die Serie erst ab Siedler 2. Warum?
Also hast du das Einser nicht gespielt, oder?
Ich habe das Einser mal reingespielt, aber es ist echt schon sehr, sehr lange her und das war mir zu, ist es 8-Bit, wie viel Bits sind das? Das ist zu halbscharig.
Ist nicht gepolished. Sag, wie es ist. Nicht gepolished genug. Also, genau.
Das war nicht gepolished genug. Das war echt hässlich wie die Nacht. Und ich kam damit nicht klar irgendwie. Ja, aber das ist
eine gute Beobachtung, weil Siedler 1 war damals schon eine relative Sensation. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich das nach Hause gebracht habe von meinem PC-Spielelei-Geschäft und dann es innerhalb von einem Tag durchgespielt habe, um es am nächsten Tag zurückzugeben. Und dieser Moment, wo da so ein Typ rausgeht und anfängt, da so ein Baum zu fällen, das war einfach unfassbar. Das war ein unfassbarer Computerspielmoment. Und man muss auch sagen, wenn man den Siedlern, jenseits von der Frage, ob Teil 2 jetzt besser ist als StarCraft irgendwas, man muss dieser Serie einfach schon dafür dankbar sein, dass sie das Adjektiv wuselig so stark verankert hat
im
deutschen Spielejournalismus. Wo wären wir?
Nein, das Wort ist Wuselfaktor, mein Lieber. Wuselfaktor
ist das Substantiv, aber das Adjektiv ist wuselig, mein Gott. Das selbstverständlich kann man das in allen möglichen Sachen durchkonjugieren und so weiter. Gott sei Dank. Und wo wäre deutsche Computerspielprosa, deutsche Computerspieljournalismusprosa ohne das Verb wuselig und das Substantiv Wuselfaktor? Also das ist sehr, sehr wichtig. Und das fing wirklich damit an, also dieser Moment, ich kann mich da noch dran erinnern, wie dieser Typ rausgeht, den Baum fällt und ich denke mir so, das gibt's doch einfach nicht, ja? Das gibt's doch einfach nicht. Und Siedler 2 ist quasi wie Siedler 1 gewesen, nur noch mal viel geiler. Also das wäre auch deswegen, ein heißer Kandidat stand auch sicher auf meiner Shortlist damals für bester zweiter Teil gewesen. Plötzlich hattest du Übersicht auf diesem Bildschirm und plötzlich hattest du auch neue Gebäude, da sage ich gleich noch mal was dazu. Aber ansonsten sag doch mal, was man da sonst so macht. Aber ja, wobei es weiß eigentlich jeder, oder? Ich meine, jeder kennt fucking Siedler.
Na, also man muss das immer erklären. Also erstmal ist das ein Spiel aus dem Jahr 1996. Man strandet, die Backstory ist ein bisschen weird, weil man spielt in der Kampagne, glaube ich, die Römer, die auf irgendeiner Insel stranden und dann Portale finden müssen. Diese Portale sind immer am anderen Ende der Insel und du kommst nur dorthin, wenn du deine Basis so weit ausbreitest, bis du dieses Portal erreichst.
Genau, darf ich noch was ergänzen? Und zwar, man kann ja nicht nur die Römer spielen, sondern ich glaube auch, waren das Japaner?
Die Ägypter oder so.
Die Nubier nämlich.
Ja, die und Nubier, genau.
Und da
gibt es
nur ein Spiel, wo man Nubier spielen kann.
Wahrscheinlich Age of Empires 2.
Boah, Christian, du kannst dir nicht vorstellen, wie verzweifelt ich heute gesucht habe nach Nubiern und also nach dem Volk der Nubier und ob die irgendwelche Verbindungen zu Kriegselefanten hatten, um irgendwie ein Kriegselefanten-Argument für Siedler 2 konstruieren zu können. Aber es ist mir leider nicht gelungen. Aber ich hatte auch zu wenig Zeit für die Recherche. Vielleicht schafft es ja jemand im Forum, da eine tragfähigen Verbindung herzustellen und zu recherchieren. Aber man kann die Nubier spielen, ja.
Genau, Nubier sind doch auch auch am Nil an.
Genau, und die gibt es auch heute noch.
Das ist doch so,
Ja.
Genau. Genau, man kann die Nubier spielen und die Römer und man strandet dann auf dieser Insel. Und die einzige Möglichkeit, eben auf das andere Ende zu kommen, ist das Reich zu erweitern. Und dieses Reich kannst du nur erweitern, indem du Baracken baust oder andere Geschütztürme und da eben Soldaten reintust. Und wie kriegst du Soldaten? Soldaten kriegst du, indem du Schwerter machst. Und wie machst du Schwerter? Schwerter kriegst du nur, indem du Eisenerz und Kohle abbaust und dann einschmilzt und daraus dann Schwerter baust. Und wie kriegst du Eisenerz und Kohle? Das kriegst du alles nur, wenn du Getreide anbaust und Fische fängst und irgendwie Schweine züchtest. Und das kriegst du auch nur, wenn du irgendwie genug Holz hast. Und so ist dieser ganze Warenkreislauf miteinander verkettet. Und das, diese Maschine am Laufen zu halten, das hat mich sehr, sehr viele Stunden gekostet und ich bereue keine einzige.
Das ist jetzt ein strategisch sehr schlecht von mir, weil ich möchte dich fragen, weil du es gerade gespielt hast, zu einer Kritik, die an dem Spiel geübt worden ist, die ich nicht so richtig einordnen konnte. Und zwar schreibt 1996 im Test der Powerplay der Redakteur, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, aber der gibt auch einen Super natürlich, obwohl man immer noch etwas verbessern könnte, und dann macht er in seinem Meinungskasten eine Klammer auf, die ewig lang ist. Grafik der Katapulte lässt diese scheinbar immer nur nach rechts unten schießen, auch wenn der Gegner auf der anderen Seite steht. Zugänge der Häuser ebenfalls immer unten, Klammer zu. Und dann geht sein Meinungskasten weiter. Was meint denn dieser Typ?
Ich glaube, das ist diese isometrische Perspektive, dass einfach die Zugänge zu den Häusern sind immer rechts unten praktisch.
Ah, okay.
Ja, aus der Perspektive.
Er schreibt hier übrigens sehr schön, mit welcher Hingabe und Variabilität die 32 Berufsgruppen dieser kleinen Racker animiert wurden, ist für ein heutiges Produkt schier unglaublich.
Das muss aber auch wirklich sagen, es war damals, das hat sich durchgezogen bis ins Handbuch. Wenn du ins Handbuch von Siedler 2 geschaut hast, hast du unten die Seitenzahlen gehabt und dann neben jeder Seitenzahl war so ein Ausschnitt aus so einer Idle-Animation von diesen kleinen Rackern. Ne? Die können dann irgendwie so Seil springen, weil dann auf einer Seite...
Das machen sie, wenn sie nicht zu tun haben. Und, ne?
Genau. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, du konntest das wie so ein Daumenkino dann ablaufen lassen und dann hat er sich einfach so Seil gesprungen unten. Das war super.
Willst du mal hören, was der große Jörg Langer damals geschrieben hat zu Siedler 2?
Ja, klar, immer.
Also pass auf. Jörg Langer testete das Spiel damals in der PC Player. Und ich glaube, das war diese Zeit, wo die, glaube ich, dieses komische Sternesystem hatten. Auf jeden Fall hat er 5 Sterne gegeben. Und er schreibt, Siedler 2 ist für, und jetzt kommt mein absolutes Lieblingswort, Planexperten, ebenso geeignet wie für den geduldigen Gelegenheitsspieler. Auch sehr schön, wie Jörg Langer hier die Alliteration verwendet, geduldiger Gelegenheitsspieler. Es gibt kein Super. Konstruktiveres, friedlicheres Strategiespiel. Die Kampfanimationen sind herzerweichend süß geraten. Zivilgebäude brennen zwar nieder, doch verletzt wird dabei niemand. Ein Fest für Fans, Alliteration des Aufbaugenres. Ich finde es so nett. Und dann merkst du, wie dieser Jörg Langer, wie ihm da das Herz aufgeht. Weißt du, wie auch Eisherz von Jörg Langer plötzlich zu pochen beginnt. Angesichts dieser herzerweichend süß geratenen Kampfanimationen.
Ja, aber das muss man auch sagen. Also es ist auch wirklich ein fantastisches Spiel. Ich mochte das immer. Ich mochte immer die Animation, wenn praktisch du einen Gegner besiegt hast und dann stirbt dein Gegner und dann geht da so der Geist raus. Genau. Und der fällt dann so zu Boden. Das ist super.
Welcher Hund wäre denn Siedler 2, lieber Christian? Du hast ja beim letzten Mal die Hunde-Analogie bei LGS eingeführt, die man natürlich über diese Staffel weiterziehen muss. Welcher Hund wäre Siedler 2?
Siedler 2 ist so ein richtig süßer. Das ist das Wichtige. Richtig süßer
Dackel. Herzerweichend süß.
So ein Dackel.
Genau.
Genau. Herzerweichend süßer Dackel, der super umgänglich ist. Genau,
der deine Hausschuhe bringt. Den man auch mal vorzeigen kann, weißt du?
Ja, der ist auch nicht so anstrengend, ja, tatsächlich. Der macht, was man ihm sagt und so, aber ja, das ist ein richtig süßer, genau, Deckel. Dackel.
Weißt du, welches Gebäude hinzugekommen ist zu Siedler 2, das eine überragende Bedeutung hat?
Das Lagerhaus?
Nee, die Brauerei. Ja. Also wenn es ein Argument gibt für Siedler 2, dann ja wohl, dass dort endlich die Brauerei Einzug gehalten hat in die Siedler-Serie. Die Brauerei auch sehr realistisch, denn die brauchst du für deine Soldaten. Die Soldaten müssen saufen, damit sie besser kämpfen. So,
ja, so ist wie doch das realistisch, ist, oder? Ja.
Das ist so richtig schön doppelt. Und dann müssen wir reden, weil das ist ja eigentlich, finde ich, so der Kern der Siedler 2 Genialität über das Wegsystem. Ja? Weil das ist ja mit Siedler 3 dann verloren gegangen. Also bei Siedler 2, auch Siedler 1 übrigens, musste man seine Wege ja noch selber bauen. Bei Siedler 3 gehen die Leute da automatisch einfach hin, wo sie hingehen müssen. Und das dadurch verliert, finde ich, Siedler 3 ein bisschen an strategischer Tiefe. Weil du nämlich über dieses Wegsystem, wie du das eben dann planst, das ist halt ein wesentlicher Bestandteil der Strategie in Siedler. Ja, in Siedler 2. Auch diese Geschichte, dass wenn du zum Beispiel irgendwie hast einen langen Weg, dann haust du da eine Fahne dazwischen, dann hast du halt zwei Träger und damit geht das halt schneller. Und das sind lauter so Überlegungen, die man sich halt machen kann in Siedler 2. Und das ist so ein System, wo ich sage, es ist einfach, aber genial. Wie siehst du das?
Ja, also ich mochte das auch immer. Allerdings aus einem anderen Grund. Ich finde so, dieses Straßensystem führt, also ich finde das unglaublich befriedigend, einfach so verschiedene Teile meiner Wirtschaft von Hand mit einer Straße zu verbinden. So, ich baue da hinten, da baue ich jetzt meine hier Getreidefelder hin, und daneben kommt dann die Mühle, die verbinde ich alle mit einer Straße und diese Straße geht dann in eine kleinere Straße ab, diese eine Hauptstraße, die es dann praktisch ist, geht dann auf die andere große Hauptstraße, und ich mache mir da schon so meine Gedanken, es ist ein bisschen wie bei SimCity, aber in viel leichter, und es macht totalen Spaß, diese unterschiedlichen Wirtschaftszweige dann einfach zu verbinden. Und ich habe das Gefühl, dass ich einfach so durch dieses Flaggen und Straßensetzen eine große Progression habe und eine Kontrolle über das Spiel, die ich jetzt in Siedler 3 nicht mehr hatte. Also bei Siedler 3 habe ich bekommen zu Weihnachten 1999 oder was, 2000. Wann kam Siedler 3 raus?
Oder?
Ich glaube, genau. Unendlich verbuggt zum Start. Ach. Nee, 98 kam es raus. Und als das dann nicht mehr dabei war, das Straßenbauen, das hat schon ein bisschen geschmerzt. Dann sind die plötzlich da so automatisch gelaufen und haben einfach so gemacht, was sie wollten irgendwie. Es war dann aber nicht mehr so, dass ich denen sagen kann, nee, ich bin dein Chef, du läufst nur hier den Weg lang. Du läufst nicht woanders. Hier ist dein Weg.
Also sehe ich genauso. Und bei mir kam eben noch zusätzlich hinzu, dass dieses Setzen einer Fahne mir neben ein wuseliger, putziger Typ geht raus und fällt ein Baum, den zweiten Riesenmoment meines Computerspiellebens beschert hat. Nämlich dieses Scheiße, irgendwie ist Stau, irgendwas passiert nicht, was kann ich da machen? Ja geil, ich hau da jetzt eine Fahne rein, dann habe ich zwei Träger und dann geht das einfach schneller an der Stelle und so weiter. Und das ist so geil.
Ja.
Also es ist wie einfach.
Und vor allen Dingen kannst du ja auf die Fahne klicken. Du kannst ja auf die Fahne klicken und dann einen Geologen dorthin, dahin beordern. Und der räumt dann mal so ein bisschen auf und der schaut dann, ob da irgendwie was geht.
Das ist ja mega wichtig.
Ob da Gold im Boden ist. Das ist so geil.
Und also was ich einfach an diesem Spiel so mag, also es gibt zwei Dinge, die ich gerne mag in Computerspielen. Das eine ist so ein bisschen indirekte Steuerung. Das ist sowas, das mag ich immer gerne, wenn du quasi eher so das Umfeld baust und dann halt guckst, dass dieses System gut funktioniert. Ja, sowas mag ich grundsätzlich. Und dann mag ich es wahnsinnig gerne, wenn Computerspiele dieses Prinzip Show, Don't Tell umsetzen. Und das, finde ich, macht Siedler 2 fast so gut wie kein anderes Spiel. Das Spiel kommt ja eigentlich komplett aus, ohne Tabellen und irgendwie solche Sachen, sondern alles, was du halt siehst, passiert halt auf der Karte. du kannst halt irgendwo umstellen, welche Güter bevorzugt behandelt werden sollen und so weiter. Aber im Prinzip siehst du dann die Auswirkungen dessen, was dort passiert, einfach in dem Geschehen und das in einer unnachahmlichen Art und Weise.
Also du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Zeit meines Lebens ich vor diesem Bildschirm verbracht habe, wo man auswählen kann, welches Wirtschaftsgut Priorität hat. So, ich will unbedingt, also Gold muss man natürlich immer ganz nach oben machen, weil Gold levelt deine Soldaten auf.
Und Bier muss
auch nach oben. Und dann kannst du eben, bei den unteren kannst du dann eben abschätzen, ist das jetzt wichtig oder nicht? Und wenn du dann mal eine Straße upgradest mit einem Esel, dann wird es auch nochmal interessant. Weil dann geht es nochmal schneller. Genau. Das ist Esel alles geil.
Auch eine Neuerung. Grundsätzlich natürlich viel, viel mehr Gebäude, auch Gebäudeabstufungen, diese drei Völker. Also es ist so ein gutes Spiel. Es ist wirklich so, so ein gutes Spiel. Und diese Warnketten da zu optimieren und eben genau dieser Bildschirm. Und dann siehst du einfach, es funktioniert, ja, und plötzlich tut sich was und endlich geht's wieder voran und endlich wird wieder in die Hände gespuckt und dieser Typ hört jetzt mal auf mit dem Seilspringen, weil jetzt hier endlich wieder mal die Wahn laufen und so. Das ist einfach so gut. Was denn gut? Boah, ich hab so Bock.
Ja, hol der Uplay und dann geht's los.
Holen. Boah. Genau. Also, ja, ich finde, damit haben wir eigentlich, danke auch für deine gutmütige Mithilfe, dieses Spiel auch sehr gut vorgestellt.
Nee, also so, das Jahr 2020, kann man mal sagen, ist ein Jahr, das alles von uns abverlangt, das wirklich keinen Stein auf dem anderen lässt. Aber wenn das Jahr 2020 durch eine Sache gerettet werden kann, dann ist es ein neuer Teil von Die Siedler von Volker Wertig. Also wenn Die Siedler rauskommt, das neue Die Siedler, dieses Jahr, wann ist der Release da? Ich glaube...
Weiß ich nicht, ich google nur gerade, weil ich glaube, Volker Wertig ist da doch gar nicht dran beteiligt. Oder?
Doch, der ist da dabei, Christian.
Warte mal, aber war er an Siedler 2 beteiligt? Das ist meine Frage. Eben nicht.
Nee, der war
eben, Siedler 1. Der war nur ein Siedler 1 und dann eben Siedler 3. Genau. Weil Siedler 2 hat dieser andere gemacht, der letztens so ein Aufbauspiel, also letztens vor 5 Jahren oder sowas rausgebracht hat, wo ich nicht mehr weiß, wie es heißt. Das ist das nämlich.
Super Info.
Ja,
danke.
Mein Gott, wenn du hier irgendwie Volker Wertig ins Spiel bringst und der war an Siedler 2 nicht beteiligt. Der war an Siedler 1 und Siedler 3 beteiligt. Das ist noch lange nicht gesagt, dass das ein gutes Siedler wird, obwohl Ubisoft immerhin gesagt hat, es soll wieder ein echtes Siedler werden.
Ja, Volker Wertig war eben bei Die Siedler dabei und dann bei Die Siedler 3 wieder. Er ist schuld eben. Für die...
Und Siedler 2 hat eben jemand anders gemacht. So, darauf wollte ich hinaus. Das war nämlich dieser Typ, der, ich muss jetzt echt nachschauen, wie der hieß, der hat, ich war auf irgendeiner Gamescom-Präsentation von eben diesem neuen Aufbauspiel, was er dann eben gemacht hat und dann, ja, ich bin der so und so, ich habe das gemacht, Siedler 2 gemacht und das gemacht. Der hat einfach so, also wie wenn du halt sagst, ja, ich habe mal Fußball gespielt, Hansa Neuhausen, Kütschi München, FC Bayern Champions League Sieg 2001, KFC Uerdingen. So ungefähr war das so. Ja. Thomas Häusler, Peter...
Ich glaub, das glaub ich.
Peter Ohlmann, kann das sein? Ach, ist ja auch scheißegal.
Lass mal kurz...
Weißt du, wer die Geschichte geschrieben hat zu Siedler 2? Das wusste ich nicht. Weißt du?
Nee.
Wolfgang Walk.
Ach.
Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Aber okay, immerhin haben wir jetzt herausgefunden, Wolfgang Walk ist für die großartige Geschichte verantwortlich. Möchtest du vielleicht noch als letzte Zusatzinformation, lieber Christian, den Techniktipp lesen aus der PC Games damals zu Siedler 2?
Ja, lesen mir doch vor.
Also ich lese dir nicht alles vor, aber eine Sache finde ich ganz schön. Siedler 2 benötigt 7 MB XMS-Speicher. Auf einem 8-Megabyte-System dürfen keine Disk-Cache-Programme geladen werden. Notfalls können Sie das Spiel bei weniger freiem RAM ohne jeden Sound starten. Wie wichtig ist der Sound in Siedler 2?
Sehr wichtig tatsächlich. Ja, okay.
Also wenn ihr das auf dem MS-DOS, wenn ihr nur ein MS-DOS-System jetzt zu Hause habt und ein, was weiß ich, 486er, dann schaut, dass ihr es trotzdem irgendwie unter 8 MB XMS-Speicher zum Laufen bekommt, damit ihr auch den Sound hört. Kleiner Pro-Tipp hier von mir.
Genau. Eine Sache noch, die man vielleicht noch erwähnen muss zu Siedler 2, der Kopierschutz. Weißt du noch, wie das war?
Nee, aber ich sehe hier gerade, dass Jörg Langer nur 4 Sterne gegeben hat. Was geht denn? Na egal, wurscht. Wie Kopierschutz? Nee, weiß ich nicht mehr.
Das war doch so, dass Siedler 2 ist auf einer 700 MB CD erschienen und die hatte niemand. Und wenn du das brennen wolltest mit einer 650 MB CD, dann gab es irgendwie so einen Punkt, wo du nur noch Schweine, wo du keine Schweine mehr produzieren konntest.
Okay.
Oder so. Ja, die hatten wirklich so einen sehr, sehr abgefahrenen Kopierschutz.
Ach, krass, okay.
Aber ich habe jetzt über Siedler 2 viel zu viel geschwärmt. Ich habe da richtig gerade mitgeholfen, auf mein eigenes Tor zu schießen.
Das war ja, aber ich finde es gut, dass, ja,
ich mag das gut, Spiel, dass du
eine ehrliche Haut bist.
Ja, passt schon. Aber ich will ja eigentlich über StarCraft Brood War sprechen. Also so, eigentlich will ich ja über StarCraft 1 sprechen, aber Brood War ist eigentlich die Ausgestaltung, die Perfektion des allerersten StarCrafts. Und du hast eben schon wieder deine absurde These der Gleichförmigkeit der Echtzeitstrategie hier angepriesen. Und bevor wir darauf eingehen, muss ich dich erstmal fragen, wie viel StarCraft hast du in deinem Leben
gespielt? Vielleicht 40 Stunden.
Aber immerhin. Holla.
Ja. Ich habe ja auch, aber mit StarCraft 2 zusammen.
Okay,
ich habe bei StarCraft 2 habe ich die Kampagne durchgespielt, zumindest die erste von den dreien.
Ja.
Und an StarCraft 1 habe ich nur noch Erinnerung an irgendwelche Multiplayer-Partien und an die Kampagne zum Beispiel gar nicht mehr.
Ja.
Für mich ist halt StarCraft 2, ich weiß, du wirst das jetzt gleich dekonstruieren, es ist nicht genau wie Age of Empires, es ist, sagen wir mal, wie bei den Toten Hosen, ist das jetzt halt so die 10 kleinen Jägermeister. Weißt du, es ist irgendwie Toten Hosen, aber es ist ein bisschen anders.
Okay, ich verstehe die Analogie noch nicht mal. Ich glaube, die ist sogar zu blöd für mich. wenn du sagst, also so, um mal in Musik zu bleiben, dann kann man vielleicht sagen, StarCraft, weiß ich nicht, nehmen wir mal ein blöderes Spiel. Sowas wie Dune 2 oder Dune 2000, das ist sowas wie die Toten Hosen. Und StarCraft, das sind einfach so die Dead Kennedys. Oder wenn man jetzt im Punk bleibt. Oder die
Ja, aber was macht dieses Spiel punkig? Also was?
Ja, du hast mit Toten Hosen angefangen.
Ja, aber bei mir ist die du findest die dumm, aber wenigstens macht sie Sinn. Was ist denn daran punkig?
Ja, keine Ahnung.
Bei mir, also du kannst ja meine Analogien nicht nachvollziehen, aber sie ist ja in sich geschlossen, nämlich sie hat die Behauptung, dass die Spiele alle gleich sind und sich halt nur irgendwie im Stil dann unterscheiden.
Egal.
Ja? Aber warum soll das Punk sein? Also worauf willst du hinaus?
Ja, wurscht. Ich wollte aufgreifen, schneiden wir alles raus. So.
Nein, das schneiden wir überhaupt nicht raus.
Doch, schneiden wir alles raus. Alles. Meine Dummheit wird rausgeschnitten und nur deine Dummheit bleibt drin. So ist das seit 5 Jahren. egal, ich fange mal anders an. Also die Geschichte von StarCraft finde ich schon super spannend. Das sollte relativ früh kommen nach Warcraft 2. Also Warcraft 2, das im Echtzeitstrategiebereich wirklich Bahnbrechendes geleistet hat. Also so die Leute von...
Genau, Opel Gang quasi im Echtzeitstrategie.
Okay, wir müssen jetzt aufhören mit dieser Analogie.
Das war nicht so.
Warcraft 2, eines der ersten wirklichen Multiplayer RTS-Spiele, kam 95 raus und dann hat Blizzard so gesagt, ist doch geil. Machen wir gleich ein neues. Und Warcraft wurde ja immer... wird ja immer geunkt, dass Warcraft eigentlich nur eine blanke Kopie ist von Warhammer, ne? Weil du hast in dem einen Spiel hast du Orks, die gegen Menschen kämpfen und in dem anderen Spiel, hast du ja auch Orks, die gegen Menschen kämpfen. Aber dann hat irgendwie diese Firma, die Warhammer macht, hat ja noch eine andere Lizenz, und zwar Warhammer 40k, dasselbe in der Zukunft. Und da hast du Fleischmonster, die gegen Menschen kämpfen, und irgendwelche Superspace Aliens und so. Und Space Marines hast du da auch. Also es ist alles irgendwie ähnlich. Und dann haben die wahrscheinlich gedacht, ja, machen wir dasselbe nochmal im Weltraum. Und dann sollte StarCraft eigentlich so ein relativer Schnellschuss werden. Das wurde 96, glaube ich, schon vorgestellt auf der E3. Und die Kritiken waren halt furchtbar. Die Leute haben das gesehen, du kannst dir das auch anschauen. Also ich kann auch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, geht jetzt mal auf Google, wenn ihr gerade im Auto unterwegs seid, fahrt jetzt einfach mal rechts ran, so geht mal, macht euren Browser mal auf, schaut euch mal an, StarCraft, First Version oder so, gebt euch das mal, weil das war wirklich ein hässliches Spiel. Die StarCraft Alpha war das hässlichste Spiel der ganzen Welt. Komplett sah aus wie ein Reskin von Warcraft 2. Und die Leute haben gesagt, okay, cool, Orks in Space. Mega Idee, Blizzard. Es war so richtig auf dem Weg dazu, ein harter Flop zu werden. Jetzt ist bei Blizzard aber was passiert in der Zeit. Vielleicht hätten sie es ja rausgehauen, wenn sie nicht mit Diablo die Messlatte so nach oben gehangen hätten. Ne? Weil Diablo kommt raus und plötzlich ist so Blizzard die heißeste Firma auf der ganzen Welt, die die besten Spiele macht, die unfassbar viele Fans haben. Und dann sagt Blizzard so, okay, können wir nicht machen. Wir müssen das jetzt nochmal irgendwie daran arbeiten. In der Zwischenzeit stellen sie ein anderes Projekt ein und dann gehen eben alle Ressourcen jetzt auf dieses StarCraft. Und als das dann rauskommt, StarCraft ist das erste Spiel, das so diese neue Blizzard, dieses neue Blizzard-Mantra hat. Die Spiele kommen erst dann raus, wenn sie fertig sind. When it's done. So. Was eben auch dazu führt, dass StarCraft 2 12 Jahre später erscheint, weil die einfach sich da verrannt haben. Und als StarCraft dann erscheint, ist es so eine der größten Spiele-Offenbarungen des Jahres 1998. 1998 ist ein sehr, sehr gutes Spielejahr, haben wir ja auch schon besprochen. Half-Life kommt raus, unter anderem Legends of Zelda Ocarina of Time und eben StarCraft. So. Was macht dieses Spiel so besonders? Das Spiel machen die drei Rassen besonders. Kannst du die Rassen mal aufzählen, Christian?
Menschen, diese Viecher und das andere, die irgendwie so ein bisschen esoterisch sind. Ja, was weiß denn ich? Zerg, Menschen und diese anderen, wo ich nie genau weiß, was die überhaupt sollen.
Okay, du hast die Zerg, die Terraner und die Protoss.
Ja, diese Protoss, die so langweilig sind. Gott, sind die langweilig. Nein. Ja, okay.
Und alle diese Rassen spielen sich komplett unterschiedlich. Ja. Also erstmal hast du so die Allrounder-Rasse, das sind die Terraner, die bauen halt viel, die haben ihre kleinen Drohnen, die bauen dann
alles kleine daran. Coverversionen von Hier kommt Alex. Unterschiedliche Coverversionen.
Halt die Klappe, ey. die bauen alles, die haben einen Vorteil, die Terraner, und zwar bauen sie Gebäude, die fliegen können, die kannst du wieder abdocken und dann kannst du deine Basis verschieben, wenn es hart auf hart kommt. Und dann hast du die Protoss. Also die Terraner spielen sich sehr, sehr ausgewogen eigentlich. Die Protoss hingegen, die sind super, super tanky. Wenn du da am Anfang, das dauert ein bisschen, bis du die Protoss auf dem Level hast, dass sie schlagkräftig sind, aber wenn sie dann mal auf diesem Level sind, dann bist du eigentlich unstoppbar. Und die Zerg sind ein bisschen das Gegenteil, die sind klein, agil, die haben ihre Arbeiter, die sich eben opfern müssen, um ein Gebäude überhaupt zu errichten. Die haben Gebäude, die sich selbst heilen und so weiter. Kennst du die Disney-Anekdote bei StarCraft?
Nee.
Die Zerg, also auf Deutsch Zerg, die hätten fast gar nicht so heißen dürfen und das Projekt StarCraft war kurz davor, wirklich ein Fehlschlag zu werden, weil zu der Zeit kam gerade Toy Story 2 raus. Und in Toy Story 2 gibt es den Imperator Zurg. Z-U-R-U-R-G. Zurg, praktisch auf Deutsch. Und dieser und diese Anwälte von Disney haben halt Wind davon bekommen, dass Blizzard seine Rasse in StarCraft genauso nennen will wie diesen Imperator. Nämlich die Zerg wurden in der ersten Version auch noch mit U geschrieben. Und es gibt ja kein entspannteres Völkchen auf der ganzen Welt als jetzt Disney-Anwälte. Und die, und die haben dann Blizzard mal so richtig den Arsch verklagt. Und dann haben die Blizzard-Anwälte es geschafft, die Disney-Anwälte zu überzeugen, dass wenn sie die Rasse Zerg, also Zerg mit E nennen und nicht Zerg mit U, wichtig, Unterschied, Zerg mit E und Zerg mit U, dann ist das was komplett anderes und deswegen voll okay. Haben sie hingekriegt.
Ja, geil. gute Leistung. Respekt, genau. Liebe Blizzard-Anwälte.
Genau, also du hast eben diese drei Rassen, Zerg, Protoss und Terraner, und die sind unglaublich gut aufeinander abgestimmt. Die sind perfekt kalibriert. Das hast du noch später irgendwie im Online-Modus gemerkt, und da beginnt das Spiel dann so wirklich zu scheinen. Ne? Also es wird ja bis heute wird StarCraft Brood War noch in Korea gespielt mit Millionen Anhängern.
Ja, sag doch, wie es ist. Das ist halt Stein, Schere, Papier in geiler Grafik. Ja, das ist es. Das ist es halt. That's nee, it. Doch, es natürlich, ist, das ist es halt. Und
es ist Marmor, Pergament. Florett.
Es ist, wie heißt es? Eidechse, Spock, Steinschere, Papier. In geiler Grafik. Das ist es
nein,
halt. Und
nein.
Ihr spritzt da immer ab und tut so, als wäre das jetzt die Mega-Offenbarung. Ja?
Es ist eine Mega-Offenbarung. Ja, doch.
Ja, ist
das musst du erstmal hinkriegen, ja, das so perfekt zu kalibrieren.
Ist echt.
StarCraft wurde, und vor allen Dingen auch in dem Support. StarCraft wurde bis ins Jahr 2017 noch gepatcht.
Wünsch dir was, war echt total gut produziert. Total gut produziertes Album. Sorry.
Okay. Okay. Du hast gerade irgendwie einen Wikipedia-Eintrag von den Toten Hosen auf, wo ich nicht mitreden kann, weil die Toten Hosen die überschätzteste Band Deutschlands sind. Ja, aber
komm doch mal wirklich zum Punkt, lieber Christian. Anstatt dich hier in irgendwelchen historischen... Welcher Hund ist StarCraft 2?
StarCraft 2 ist ein, wie heißt dieser Hund?
Es muss ein Golden Retriever sein, weil auch ein Golden Retriever. Das ist halt ein Science-Fiction-Golden Retriever.
Das ist kein Golden Retriever.
Der
doch
nochmal ein bisschen,
ist ein anderer Hund,
der bisschen schneller ist, der ein bisschen schneller ist und der eher so für Multiplayer, also wie soll man sagen, also, nee, es war ja eigentlich Age of Empires auch ein bisschen, ist halt ein schneller Science-Fiction-Golden Retriever.
Der Hund, den ich meine, das ist ein Border Collie.
StarCraft Moment, muss ich jetzt kurz googeln.
Ist ein Border Collie.
Ich muss das googeln, sonst kann ich nicht darauf erwidern. Border Collie.
Jetzt google den Shit mal.
Ja,
Border Collies sind Arbeits- und Hütehunde aus Großbritannien.
Ja, das Lassie.
Sind die schlausten.
Ist halt Lassie.
Nein, Lassie ist doch kein Border Collie. So,
ja, okay,
ist kein das sind die schlausten Hunde fast der Welt. Border Collies. Die können, also die sind auch sind gleichzeitig sehr, sehr schlau, die können super viel, sind aber auch sehr, sehr fordernd. Die wollen die ganze Zeit, dass du mit denen rausgehst, die wollen die ganze Zeit, dass du denen Tricks beibringst. Die wollen die was von dir. Das ist kein Lean-Back-Hund, wie man im Fachjargon sagt.
Es ist ein Lean-Forward-Hund, genauso wie Age of Empires ein Lean-Forward-Spiel ist.
Ja, aber noch anstrengender. Age of Empires kann ich auch auf der halben Arschbacke spielen. StarCraft, da muss ich wirklich präsent sein. Es gibt diesen einen StarCraft-Spieler, ich habe das Zitat jetzt leider nur aus der Stay Forever-Folge von Christian Schmidt. Dieser eine StarCraft-Player aus Südkorea, der macht bis zu 800 Actions per Minute. 800 Aktionen macht er in der Minute. Das ist komplett Wahnsinn. Komplett Wahnsinn. So, und da brauchst du eben Border Collie. Was ich hier aber jetzt noch gar nicht erzählt habe, ist die Inszenierung. Die Inszenierung war so ein bisschen die Süße, die dich in das Spiel gelockt hat und dann haut dir der Multiplayer so einen Knüppel über den Kopf und du bist einfach nur gefangen in diesem Spiel. Weil die Inszenierung ist fantastisch. Du hast super animierte Zwischensequenzen, also für die damalige Zeit, ne? Du hast tolle Missionsbriefings, die Missionen sind so abwechslungsreich, dass wirklich was passiert, dass sich eine Mission ändern kann. Du hast die ganze Love-Story zwischen Sarah Kerrigan und Jim Rayner, die passiert in der Map, in-game. Und
ist das durch
überhaupt,
ist,
überhaupt aber eine Love-Story in so ein Spiel unterzubringen, ist auch geil.
Ja, aber gab es das nicht schon bei C&C vorher?
Na, aber bei C&C hast du diese ganze Inszenierung auf wirklich einem sehr, sehr lohnenden Level. Da hast du eigentlich immer nur so Rahmenerzählungen. Nee, da hast du nur, also so, wenn, dann fängst du bei C&C Alarmstufe Rot höchstens an mit den Tanja-Missionen, aber die sind auch sehr, sehr lahm im Vergleich zu auch nur dem lahmsten StarCraft-Level.
Ja, okay, ja. Kam ja auch 2 Jahre später nochmal raus. Na gut, okay.
Genau.
Ja gut, aber erfunden war es doch nicht, dass das auch mal auf der Karte passiert.
Ja, aber so perfektioniert, also, und das klar, wurde dann ja, noch ja, weitergetrieben. Okay, da reden wir dann nochmal in der Warcraft 3-Folge genau. drüber, mein Lieber.
Genau, das ist nämlich, also es wird dann immer dasselbe sein, nur halt geiler. In der Warcraft 3-Folge ist dann der Border Collie.
Warcraft macht nochmal ganz andere Tricks. Ist dann
eine Mischung aus Border Collie und Golden Retriever, aber noch besser.
Ich kann es ja schon mal sagen, Warcraft 3 ist der Australian Shepherd. Das ist wie so ein Border Collie, halt nur in noch geiler.
Okay, geil.
Tatsächlich.
Ja, okay, und ich werde mir...
Das ist der Hund, den ich immer wollte, der Australian Shepherd.
Vor Warcraft 3 werde ich mir so krass viel Totenhosenwissen anlesen. Boah, meine Fresse. Wir werden ein richtig schönes Co-Referat hier halten. Christian, wir müssen langsam leider zu den Plädoyers kommen, weil ich muss noch was machen. Und wir haben jetzt hier schon...
Ja, dann...
Tut mir leid. Also ich will, ja, das soll jetzt nicht verstanden werden, dass ich dich in deiner Begeisterung und in deiner Argumentation für StarCraft 2 bremsen möchte. Ich muss nur noch was arbeiten.
Okay, also. Ja. Ich fange einfach mal an. Ich musste jetzt eben noch einen Drucker installieren, deswegen habe ich kein Plädoyer geschrieben, aber ich weiß ja eh, was ich sagen will. Ja. Und zwar will ich sagen, es kommt eine Zeit im Leben, da muss man sich entscheiden, in welchem Lager man steht. Entweder man ist Terraner, spielt ausgeglichen, wendig, aber auch ein bisschen dumm, oder man ist eher im Lager der Protoss, dass man sagt, ich warte bis auf den richtigen Moment, um zuzuschlagen. Aber wenn mein Moment kommt und ich glaube an mich, ich habe so ein Selbstvertrauen in mich und meine Fähigkeiten, wenn der Moment kommt, dann weiß ich, was zu tun ist. Oder man ist einfach so ein Typ, der Zerg ist und sagt, ich baller einfach alles raus und guck, was passiert, mach so einen Zerg-Rush. Es gibt eben verschiedene Menschentypen und man muss sich entscheiden. Aber was uns alle verbindet ist, dass wir immer noch Menschen sind. Und egal, wer man ist, man findet in StarCraft seine Entsprechung, man findet dort seinen sicheren Heimathafen und man kann dort glücklich werden. Glück auf, wählt StarCraft, wählt bis heute eins der meistverkauften PC-Spiele aller Zeiten, nämlich es ist auf Platz 7 mit 11 Millionen verkauften Exemplaren vor Garry's Mod. Wählt StarCraft und nicht die Siedler 2.
So, jetzt kommt mein Plädoyer. Ich erzähle eine kleine Geschichte, und zwar zu dem Einfluss, den Siedler 2 gehabt hat. Es ist ein heißer Sommertag, als Jörg Langer Ende August im fantastischen Spielejahr 1996 die heiligen Redaktionshallen der PC Player betritt. Der agile Jungredakteur und Selfmade-Man ist gerade mal 24 Jahre alt und gilt trotzdem schon als prägende Figur des deutschen Spielejournalismus. Langer gilt als zupackend und als jovial. Er ist für die bundesrepublikanische Prinzszene das, was heute Kevin Kühnert für die SPD ist. Ein Hoffnungsträger, ein Visionär, ein Menschenfischer, ein ausgebuffter Stratege und kühl kalkulierender Planexperte. Doch als er sich an seinem Pentium-PC setzt und die knuffigen Siedler in die Siedler 2 betrachtet, kullert dem ausgebufften Strategiekonnoisseur eine Träne der Rührung über die zarte Chefredakteurenwange. Langer wird nie wieder derselbe sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut war. Weißt du, ob diese prägende Erfahrung, die Jörg Langer damals ohne Zweifel gehabt hat, von Siedler 2, ob die gut war für seinen weiteren Lebenslauf. Aber ich glaube ja. Und deswegen glaube ich auch, dass Siedler 2 ein sehr gutes Spiel ist. Und eure Stimme verdient hat.
Sehr schön. Ich würde sagen, damit schließen wir diese Folge und freuen uns einfach auf die nächste Woche, wenn es wieder heißt Last Game Standing, wenn es endlich weitergeht. Und zwar mit der
Homeworld gegen Plants and Zombies.
Okay, das ist natürlich eine sehr, sehr absurde die du da gewählt hast.
Naja, es ist beides Echtzeitstrategie, immerhin.
Ja, no? Kind of. ich hoffe, ihr habt diese Folge gemocht. Ich hab's tatsächlich sehr genossen, mit dir, lieber Christian, heute über zwei meiner Lieblingsspiele zu sprechen, nämlich StarCraft und Siedler 2, wobei du bei StarCraft nichts beizutragen hattest.
Ja, muss doch auch nicht. Ich habe dir, nein, du hast es sehr gut vertreten und ich habe dir gerne gelauscht und dir halt vielleicht hier und da mal vielleicht ein bisschen unfair zwischen die Beine gegrätscht, aber das ist doch auch mal gut. Ich habe viel gelernt. Also diese Disney-Geschichte, die kannte ich zum Beispiel gar nicht. Und ist doch schön. Da hat man wieder mal was zu erzählen, wenn man mal irgendwo
auf den Bus wartet.
Auf den Bus wartet, genau. Genau.
Ja. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Homeworld gegen Plants vs. Zombies. Vergesst nicht abzustimmen im Forum und habt
und gibt uns gibt uns 5 Sterne bei Apple iTunes und nicht so wie Jörg Langer Siedler 2 nur 4. Bis dann.
Genau. Ciao. So, ciao.